Lasst uns jeder für sich in der Stille Gott darum bitten, dass er uns bereit macht, sein Reden zu unseren Herzen zu verstehen. Danke, Herr, dass du hier bist, dass du Interesse an uns hast und dass du uns etwas zu sagen hast. Sende deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was du uns sagen willst, und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen. Dieses Zitat las ich als Student an der Wandzeitung unseres Seminars. Und im Rückblick witzigerweise fiel mir überhaupt nicht ein, dass es eine Anspielung auf die DDR-Regierung sein könnte. Ich dachte an die Diskussion zwischen der Studentenvertretung und der Seminarleitung. Ich dachte an innerkirchliche Diskussionen und ich dachte an vielleicht an Diskussionen, die im Westen gerade waren, in der Bundesrepublik. Denn wir hatten ja in Berlin hervorragendes Westfernsehen und wussten mehr über den Westen als über die DDR. Ich stand jedenfalls vor dieser Wandzeitung und dachte, das ist ja mal ein guter Spruch. Jeder ist schnell dabei, sich über die Entscheidungen der Verantwortlichen aufzuregen. Aber es kann ja der einfache Bürger unmöglich alle Zusammenhänge, Hintergründe und Fakten kennen, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Er steht auf dem Standpunkt, auf dem er nur einen kleinen Ausschnitt sieht und wo ihm nur ein paar bestimmte Aspekte der Sache wichtig sind. Und ich denke, viele von uns haben ja schon mal im Gemeinderat, wenn auch auf der untersten Ebene, den Standpunkt der Regierenden inne gehabt und wissen, wie das ist, wenn man Entscheidungen treffen muss und weiß, dass von allen Seiten Kritik kommt, die oft auch ganz entgegengesetzt ist. Es geht uns so wie jedem von uns, der mit seiner beruflichen Arbeit beschäftigt ist, da ist man nicht interessiert an der Meinung müßiger Zuschauer, die nichts vom Fach verstehen und aber trotzdem gern gute Ratschläge geben, wie der Fachmann das machen sollte. Ausgenommen die Person, die der Auftraggeber ist, die vielleicht auch nichts vom Fach versteht, aber dessen Meinung dem Auftragnehmer schon wichtig sein muss, denn der bezahlt ja und der soll ja auch meine Arbeit dann nutzen. Andersherum muss aber der Auftraggeber oder der Bauherr, wenn es sich um eine Baustelle handelt, auch die fachlichen Gründe ernst nehmen von dem, der die Arbeit ausführt, denn er ist als Fachmann verantwortlich und kann hinterher nicht sagen, der Bauherr wollte so, da habe ich es so gemacht, wenn er Pfusch angefertigt hat. So wie das in jedem Beruf ist, so ist es eben auch in der Politik. Der Bürger ist der Betroffene und der Zahler durch seine Steuern. Und deswegen sollte seine Meinung ernst genommen werden von denen, die entscheiden müssen. Aber der Politiker ist der Fachmann, er hat den Überblick, er kennt die Zusammenhänge, die oft der einfache Bürger oftmals nicht sieht, und er weiß hoffentlich, welche Wünsche seiner Wähler oder der Interessenvertreter bestimmter Bevölkerungsgruppen, welche Wünsche sinnvoll sind, welche erfüllbar sind, welche unmöglich zu erfüllen sind und welche vielleicht sogar wahnsinnig wären zu erfüllen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir immer wieder mal erleben, dass Politiker an der Macht umschwenken und plötzlich anders handeln, als sie vorher geredet haben. Das hängt nicht damit zusammen, dass Politiker grundsätzlich lügen oder dass sie bestochen werden, sondern das hängt eben auch damit zusammen, dass man in der Verantwortung plötzlich Aspekte wahrnimmt und Folgen berücksichtigen muss, die einem in der Opposition herzlich egal waren, weil man ja die Verantwortung nicht getragen hat. Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen. Es gibt unterschiedliche Angaben, wer dieses Wort gesagt haben soll. Es wird Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dem großen Kurfürst, zugeschrieben, der noch in der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges begonnen hat zu regieren, bis fast zum Ende des Jahrhunderts. Es wird Friedrich dem Großen zugeschrieben, der 100 Jahre später Preußen regiert hat. Und es wird Gustav Adolf Rochus von Rochow zugeschrieben, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Innen- und Staatsminister von Preußen gewirkt hat. Also diese Zitate werden wechselweise dem 17., 18. oder 19. Jahrhundert zugeordnet. Ich vermute, dass die letzte Vermutung die richtige ist, denn Friedrich der Große und der große Kurfürst, die hatten wohl damals noch nicht so viele Probleme mit aufmüpfigen und kritiksüchtigen Untertanen. Liebe Gemeinde, wenn man in Geschichtsbücher schaut, dann stellt man fest, dass ein König nicht wie im Märchen jemand ist, der sich am Morgen die goldenen Pantoffeln anziehen lässt und dann gemütlich auf seinem Thron sitzt und überlegt, was könnte ich jetzt mal unternehmen, sondern dass Könige sehr viel unterwegs waren, dass sie viele schwierige und oftmals auch riskante Entscheidungen treffen mussten, dass sie oftmals neue Wege in veränderten Zeiten zu suchen hatten und dass ihre Regierungszeit im Normalfall ein ständiges Auf und Ab war. Zwischen Erfolg und Misserfolg, zwischen Siegen und Niederlagen, zwischen Fortschritten und Rückschlägen. Daran denke ich auch, wenn wir im Halleluja-Vers für den Sonntag Exaudi von Gott als dem König hören. Vielleicht haben sich manche gewundert, wir haben das sonst nicht, dass hier der Halleluja-Vers gesungen wird vom Kantor, aber das haben wir heute mal gemacht, weil ich über den Halleluja-Vers predigen wollte. Der Halleluja-Vers aus Psalm 47, Vers 9, Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Das klingt erstmal sehr ruhig und sehr statisch. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Im Hebräischen klingt das nicht ganz so. Da hören wir als erstes, Gott ist ein König in Aktion. Dort steht nämlich gar nicht das Substantiv König, sondern da steht ein Verb mit demselben Wortstamm. So etwas haben wir im Deutschen gar nicht. Königen als Verb gibt es nicht. Also man muss es im Deutschen übersetzen als König herrschen oder König werden, also eine Tätigkeit. Und auch das Wort sitzen steht eigentlich nicht da oder nicht er sitzt. Das könnte ja auch jemand sein, der schon seit ewigen Zeiten da sitzt, völlig unverändert. Sondern da steht im Hebräischen, er hat sich gesetzt oder er wird sich setzen. Diese Zeitform kann man nicht unterscheiden in dieser Sprache. Anders als bei uns im Deutschen. Er hat sich gesetzt oder er wird sich setzen. Jedenfalls eine Bewegung. Sitzen ist ruhig, aber sich setzen ist eine Bewegung. Gott in Bewegung, Gott in Aktion wird uns da beschrieben. Und so wird es auch in dem Psalm 47, aus dem dieser Vers stammt, angedeutet. Dass Gott herabkommt auf die Erde, um seine Sachen zu regeln. Dass er in den Kampf eingreift. Dass er seine Feinde besiegt. Dass er sein Volk befreit. Und dass er dann zurückkehrt und sich wieder nach getaner Arbeit auf seinen Thron setzt. So ähnlich muss man sich vielleicht Gott vorstellen wie die deutschen Kaiser des Mittelalters. Wenn die gekrönt waren zum Kaiser, dann ging der Stress erstmal los. Dann hatten sie es nicht geschafft, sondern das war der Anfang ihrer Probleme. Dann mussten sie nämlich durch ganz Deutschland ziehen, besonders in die Grenzländer, und mussten sich dieses Reich erobern, was ihnen zugesprochen war durch die Wahl. Sie mussten sich vor allen Dingen die sie nicht gewählt hatten, die oppositionellen Länder, mussten sie sich unterwerfen. Diese Länder, die ihnen durch die Krönung zugesprochen waren, die mussten sie sich erst noch aneignen. Sie sind ihnen damit nicht in den Schoß gefallen, sondern es wurde ihnen nur das Recht zugesprochen, sich diese Länder und diesen Einfluss und diese Macht zu holen. Und so sagt es uns auch das Alte Testament, oder sagt es uns die Bibel, dass Gott auch in seinem Sohn Jesus herabgestiegen ist, um zu kämpfen für uns, aber nicht gegen seine Feinde, sondern zu kämpfen für Freund und Feind. Und bei diesem Krieg ist er nur über eine einzige Leiche gegangen, und das war seine eigene. Er hat durch seinen Tod diesen Kampf gewonnen, und nach diesem Sieg ist er zurückgekehrt und hat sich auf den Thron Gottes gesetzt, zur Rechten Gottes, so wie wir es am Donnerstag zur Himmelfahrt gefeiert haben. Und er wurde von Gott zum König eingesetzt, zu diesem König, der er schon von Geburt an war. Ich meine nicht die Geburt in Bethlehem, sondern die Geburt vor aller Zeit und Welt, als er als Sohn Gottes geboren wurde, eingesetzt oder geboren zum Herrschen. Aber hier hat ihn Gott in dieses Amt auch eingesetzt. Gott ist König in Aktion, auch wenn er in seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Die zweite Aussage von diesem Vers, Gott ist König über die Heiden. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron, heißt es da in Luther-Übersetzung. Wenn die Bibel von Völkern redet, dann schwingt auch immer die Bedeutung Heiden mit. Also Völker waren aus der Sicht Israels die anderen, die den Gott Israels nicht kennen, die irgendwelche Götzen anbeten, die Gottes Gebote nie gehört haben und sie demzufolge auch nicht beachten und auch nicht beachten wollen. In der Frühzeit des Alten Testamentes hatten die Israeliten die Meinung dazu, das ist in Ordnung. Gott hat uns erwählt, Gott hat Israel erwählt, wir sind sein Volk. Die anderen Völker geht das nichts an, die haben ja ihre eigenen Götter. In späteren Texten des Alten Testamentes setzt sich immer mehr der Gedanke durch, auch durch die Worte der Propheten, Gott ist Herr der ganzen Welt. Gott ist der einzige Gott. Also geht er jeden etwas an, auch die Heidenvölker. Liebe Gemeinde, lassen wir uns manchmal einreden, dass Gott nur für die Christen da ist. Und vergessen wir manchmal, dass Gott ausdrücklich auch der König über die Heiden ist. Kein Mensch hat sein Leben woanders her als von Gott. Kein einziger Mensch entgeht der Aufmerksamkeit Gottes. Kein Mensch ist Gott egal. Kein Mensch geht über diese Erde, den Gott nicht persönlich liebt. Kein Mensch kann dem entgehen, was Gott über ihn entscheidet. Und kein Mensch lebt auch nur eine Stunde länger, als Gott ihm bestimmt. Darum können wohl Menschen sagen, oder kann wohl ein Mensch sagen, Gott geht mich nichts an. Aber wir wissen, dass er sich gewaltig irrt. Und darum sollten wir uns auch hüten, über irgendjemand anderes vorauseilend zu entscheiden, na, für den oder für die ist die Sache mit Gott nichts. Falsch. Gott ist König über die Heiden und deswegen geht jeden Menschen Gott etwas an. Jesus, der Jude und Sohn des Gottes Israels, er hat nach seiner Auferstehung die Apostel ausgesandt, die Königsherrschaft Gottes unter alle Heiden zu verkündigen. Und genau das wird hier schon angekündigt in diesem Psalm, dass die Botschaft Gottes und die Herrschaft Gottes auch die Heiden erreichen wird. Und seit damals die Apostel losgezogen sind, haben Menschen aus allen Völkern sich unter der Herrschaft Gottes versammelt. Nicht die kompletten Nationen, nicht mal die, die sich komplett christlich nennen, aber aus jeder Nation ein paar. Und selbst dort, wo der christliche Glaube allerstrengstens verboten ist, gibt es ein paar, vielleicht nicht viele, vielleicht auch mehr, auch als man vermutet, die sich der Herrschaft Gottes unterstellt haben, die zu Jesus gekommen sind und ihn als ihren Herrn anerkannt haben. Und diese wenigen Menschen sind Zeichen, dass der Herrschaftsanspruch Gottes der ganzen Welt, jedem Volk, jeder Nation und jedem Einzelnen gilt. Gott ist König über die Heiden. Und die dritte Aussage, Gott residiert in seinem Tempel. Hier steht Gott, oder Luther hat es so übersetzt, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Wörtlich steht da, Gott sitzt auf dem Thron seiner Heiligkeit oder auf dem Thron seines Heiligtums. Und wenn man es mit Heiligtum übersetzt, dann denkt man vor allem an den Tempel. Der Tempel als das Heiligtum. Oder in dem komplexen Bauensemble des Tempels war das Heiligtum das zentrale Gebäude. Und in diesem Heiligtum gab es einen Raum, der war das Allerheiligste. Und in diesem Allerheiligsten stand die Bundeslade, eine ursprünglich tragbare Truhe. Aber sie war gestaltet wie ein Thronsessel. Auf der Bundeslade waren zwei Figuren von Cherubim angebracht, himmlische geflügelte Wesen. Und sie streckten ihre Flügel aus, vermutlich, nach der Beschreibung, wie es im Alten Testament steht, haben sie mit den linken oder rechten, je nachdem, Flügelspitze einander berührt und bildeten so die Rückenlehne des Sessels und der andere Flügel war die Armlehne. Und das war der Thronsitz Gottes. Auf diesen Sessel durfte sich kein hoher Priester setzen und kein König. Es war der Thron Gottes. Natürlich hat niemand geglaubt, dass Gott immer dort sitzt, den ganzen Tag und die ganze Nacht und nichts anderes tut und auf seine Gemeinde wartet. Und man hat auch nicht geglaubt, dass Gott dort extra Platz nimmt, wenn sich die Gemeinde zum Gottesdienst versammelt. Sondern dieser Thronsitz auf der Bundeslade war ein Abbild des Thrones im Himmel, das Mose gezeigt worden war. Dieser Thronsitz war nur ein Symbol, nur eine Erinnerung. Und dass man nicht mal diesen Thronsitz sehen durfte, weil ja davor der Vorhang war und niemand da hineingehen konnte, außer einmal im Jahr der hohe Priester. Man wusste nur, dieser Thronsitz ist da und Gott ist da. Aber da wir noch nicht im Himmel sind und uns noch nicht vor seinem wirklichen Thron versammeln können und ihn schauen können, deswegen treffen wir uns bei dem Abbild seines Thrones. Wir treffen uns dort auf seinen Befehl hin, in seinem Namen, im Vertrauen auf seine Zusage und unter seiner Herrschaft. Und dann wird uns im Alten Testament immer wieder berichtet, erfüllt tatsächlich die Herrlichkeit Gottes den irdischen Tempel. Das hat man manchmal gespürt. Propheten wie Jesaja haben es manchmal gesehen und wussten, jetzt ist Gott wirklich hier. Jetzt ist er ganz massiv gegenwärtig, weil er gern dort ist, wo seine Gemeinde zusammenkommt, wo sie sein Wort hört und wo sie ihn anbetet. Und so hat es auch Jesus ausdrücklich versprochen. Er hat seine Gegenwart nicht an einen bestimmten steinernen Tempel gebunden, weder in Jerusalem noch in Rom noch in Niederlichtenau. Er hat auch seine Gegenwart nicht an einen nachgebauten Thron oder an einen Altar, das ist ja auch ganz entfernt noch so der Widerschein eines Thrones, gebunden. Sondern er hat gesagt, wo meine Gemeinde zusammenkommt, dort ist mein Tempel. Die Gemeinde ist mein Tempel. Und dort bin ich gegenwärtig. Egal, ob die Gemeinde groß oder klein ist, ob da gerade viele oder wenige zusammenkommen, ob da ein tolles Programm stattfindet oder nur der ganz normale Gottesdienst. Dort, sagt Gott, bin ich mitten unter ihnen. Liebe Gemeinde, wie Gott herrscht in dieser Welt, was er tut, was er zulässt, was er initiiert in unserer Zeit, in unseren Tagen, in unserer Welt, das können wir nicht verstehen. Schon gar nicht, wenn wir den Maßstab unserer beschränkten Einsicht an seine Handlungen anlegen. Aber wir wissen, Gott schläft nicht, sondern er ist in Aktion in dieser Welt. Wir wissen, Gott ist niemals an den Rand gedrängt, sondern er herrscht und gerade über die Heiden. Und wir wissen, Gott bleibt uns nicht fern und fremd, sondern er ist gegenwärtig, wenn wir uns als seine Gemeinde in seinem Namen versammeln, wenn wir sein Wort hören und unsere Sorgen, unseren Dank und unsere Anbetung vor ihn bringen. Wohl denen, die Gottes Wort hören und tun.